Ich durfte mir für die erste Predigt das Thema ganz frei aussuchen und ich bin dann relativ schnell auf meinen Konfirmationsvers gestoßen und auf den Psalm, in dem er steht. Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ich kann mich gut erinnern, dass ich ungefähr zu der Zeit mit der Berufswahl beschäftigt war und es ziemlich schwierig fand, mich zu entscheiden. Da habe ich den ersten Teil des Verses, weise mir, Herr, deinen Weg, ziemlich oft gebetet. Und ich glaube, ich habe damit gemeint, dass Gott mir seinen Weg in dem Sinn weisen sollte, dass es ein erfolgreicher und glücklicher sein sollte. Also der richtige Beruf beim ersten Versuch. Wenn man jetzt mal das sich so anhört und drüber nachdenkt, ist klar, dass das in der Bibel so nicht bestätigt wird. Ich glaube, in der Bibel gibt es keine einzige Geschichte, in der Dinge beim ersten Versuch direkt funktionieren, in der Menschen nicht mit Problemen zu kämpfen haben. Okay, habe ich wohl falsch verstanden. Den zweiten Teil habe ich einfach mal unterschlagen. Ich fand ihn nicht so prägnant und ich glaubte ja auch an Gott und damit fürchtete ich auch seinen Namen und den restlichen Psalm habe ich dann damit auch direkt mit beiseite geschoben. Und jetzt möchte ich dem doch nochmal auf den Grund gehen. Bei den ersten Recherchen habe ich dann erstmal festgestellt, dass der Psalm offensichtlich ein ganz typischer Konfirmationspsalm ist. Es gibt zahlreiche Konfirmationspredigten dazu im Internet. Das fand ich ein bisschen ernüchternd. Dann habe ich als nächstes gelesen, dass der Psalm auch keiner bestimmten Situation in Davids Leben zugeordnet wird und viele Zitate aus anderen Psalmen enthält. Was ihn aber doch hervorhebt, ist, dass es nur 5 Psalmen gibt, die als Gebet bezeichnet werden. Bei Luther heißt der Titel Gebet in Bedrängnis. Daran gefällt mir, dass er die Situation nicht einschränkt. Es bleibt völlig offen, ob es sich um eine geistliche Anfechtung oder eine objektivkritische Situation handelt oder vielleicht um etwas, das mich einfach persönlich bedrängt oder vielleicht sogar etwas, das andere gar nicht nachvollziehen können. Das bleibt einfach offen. Ich stelle mir den Psalm vielleicht als so eine Art Sammlung von Davids Lieblingsworten vor. Dinge, die er gerne gebetet hat. Worte, die er immer wieder gerne zu Gott gesagt hat in Gebeten. Wenn ihr den Psalm jetzt lesen, könnt ihr euch ja mal überlegen, welche Verse euch vielleicht aus anderen Zusammenhängen bekannt vorkommen oder was ihr vielleicht auch selber schon mal so oder so ähnlich gebetet habt. Es ist jetzt leider so, dass der Psalm nicht angebeamt wird. Da gab es ein technisches Problem, das heißt, ihr müsst euch jetzt ganz auf eure Ohren verlassen. Herr, bewahre mich vor Verfolgung und Gewalt. Herr, schenke mir ein offenes Ohr. Erhöre mich, denn ich bin arm und von Leid gebeugt. Schütze mein Leben, ich gehöre ja zu dir. Hilf mir, deinem Diener, der auf dich vertraut. Du bist doch mein Gott. Hab Erbarmen mit mir, Herr, zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue das Herz deines Dieners, denn nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Du, Herr, bist doch gütig und gern bereit zu vergeben, reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen. Höre auf mein Gebet, Herr, und achte auf mein lautes Flehen. In meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir antworten. Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleicht dir, Herr, und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen, Herr. Deinem Namen werden sie Ehre erweisen. Denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. Weise mir, Herr, deinen Weg. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Ich will dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen danken. Deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit. Denn du hast mir deine Gnade so reich erwiesen und mein Leben den Tiefen des Totenreiches entrissen. Gott, vermessene Menschen treten mir als Feinde entgegen, Eine Rotte gewalttätiger Leute trachtet mir nach dem Leben. Du bist ihnen völlig gleichgültig. Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue. Wende dich mir wieder zu und sei mir gnädig. Verleih deinem Diener deine Kraft und hilf dem Sohn deiner Dienerin. Gib mir ein Zeichen dafür, dass du es gut mit mir meinst. Alle, die mich hassen, sollen es sehen und sich schämen, weil du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Das ist ganz offensichtlich ein Gebet in Bedrängnis. Hier ist jemand in Not. Lass uns einmal genauer hinsehen. Herr, schenke mir ein offenes Ohr. Erhöre mich, denn ich bin arm und von Leid gebeugt. Offensichtlich hat der Beter den Eindruck, dass Gott ihn nicht hört. Dass Gottes Ohr sehr weit weg ist und Gott sich erstmal weit herabbeugen müsste, um ihn zu hören. Schütze mein Leben, ich gehöre ja zu dir. Hilf mir, deinem Diener, der auf dich vertraut. Du bist doch mein Gott. David beruft sich auf die Beziehung zu Gott. Du bist doch mein Gott, ich bin dein Diener, ich gehöre dir. Hab Erbarmen mit mir, Herr, zu dir rufe ich den ganzen Tag. Das kennen wir, den ganzen Tag, wenn was wirklich drückt. Erfreue das Herz deines Dieners, denn nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Wir sehnen uns nach Gott, nach seiner fühlbaren Nähe, nach seiner erlebbaren Größe und Macht. Du, Herr, bist doch gütig und gern bereit zu vergeben, reich an Gnade gegenüber allen, die zu dir rufen. Dieses, sich auf Gottes Verheißungen zu berufen, wird ja empfohlen für solche Situationen. Ich spreche die Verheißung aus, ich habe sie auch schon erlebt, aber jetzt gerade nicht. Und dass ich sie kenne, bedeutet nicht, dass ich emotional mein Problem sofort loslassen kann, dass ich dann in ein glückliches Kind Gottes verwandelt werde. Höre auf mein Gebet, Herr, und achte auf mein lautes Flehen. Der Beter ruft Gott laut an, er fordert ihn auf, zuzuhören. In meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir antworten. David macht Gott nochmal explizit auf seine Not aufmerksam. Er versucht nicht vorzutäuschen, dass die Verheißungen ihn nicht trösten. Er spricht ehrlich aus, dass er immer noch in Not ist. Und ich glaube, dass Gott genau das möchte. Er möchte, dass wir ehrlich sind. Wirklich ehrlich. Das nämlich ist die Grundlage für echte Nähe. Nur dann kann Gott uns nahe sein, wenn wir auch wirklich ehrlich sind. Manchmal brauche ich Zeit, um wirklich wahrzunehmen, was denn der Kern meines Problems ist. Ich muss mir erstmal so alles Mögliche von der Seele reden, bis ich dahin komme, was wirklich passiert ist, was mich bedrängt. Gott hat dafür Zeit. Ich glaube, ich hoffe oft auf eine Art Fastfood-Gebetserhörung. Anfang dieses Jahres hatte ich ein Problem bei meiner Arbeit. Ich arbeite eigentlich gerne, aber die Aufgabe, die die meiste Zeit einnimmt, nervte mich nur noch. Ich fand jede einzelne Minute, die ich damit verbracht habe, wirklich überflüssig. Und ich habe die ganze Zeit daran gedacht, was ich zu Hause alles erledigen könnte, wenn ich jetzt nicht arbeiten würde, und habe dann entsprechend Gott in den Ohren gelegen. Und ich glaube, ihr kennt das auch, irgendwas, das so nervt die ganze Zeit. Nicht nur so ein Momentchen, nicht nur abends, nicht nur morgens, sondern stundenlang. Ich erzähle euch nachher, wie es weitergeht. Jetzt schauen wir uns weiter den Psalm an. Davids Gebet geht in ein großes Lob über. Keiner ist wie du, kein anderer Gott gleich dir, Herr. Und nichts reicht heran an die Werke, die du vollbracht hast. Das stimmt. Wenn ich mir die Schöpfung anschaue, die Natur, mein Leben, euch, Gottes Werke sind unglaublich groß und schön. Alle Völker, die du geschaffen hast, werden kommen und sich vor dir niederwerfen, Herr. Deinem Namen werden sie Ehre erweisen. Darauf freue ich mich. Das gilt auch immer. Wenn dieser Übergang, in dem wir jetzt leben, beendet ist, wenn wirklich nur noch Gott herrscht. Das ist doch unser Ziel. Denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. David erinnert sich nochmal an Gottes Taten und seine Wunder, von denen er ja einige erlebt hat und wir aber auch. Meine persönliche Geschichte ging ganz erstaunlich weiter. Ich habe mich dann entschieden, meinen Arbeitgeber um eine andere Position innerhalb des Unternehmens zu bitten. Ich habe mich sehr ausführlich darauf vorbereitet, alle möglichen Einwände schon mal so ein bisschen vorweggenommen, habe eine gute Einleitung überlegt, wie ich ihn dahin führen könnte, dass es eigentlich ganz offensichtlich ist. Und in dem Gespräch war es aber so, dass diese Tür, die ich quasi erst mal andeuten wollte, schon offen war. Zitat, das hatten wir uns auch schon überlegt. Das hat mich ein bisschen fertig gemacht. Ich war ziemlich überrascht und bin quasi nach Hause geschwebt. Jetzt aber Vorsicht, das ist noch nicht das Ende. Wieder zurück zum Psalm. Weise mir, Herr, deinen Weg. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Da ist er, der Vers, den ich immer noch nicht ganz verstehe. Ich finde diesen Teil, richte mein Herz auf eines aus, deinem Namen in Ehrfurcht zu begegnen, besonders schwierig. Warum mein Herz darauf ausrichten? Und was bedeutet eigentlich Ehrfurcht? In der Bibel gibt es durchaus Geschichten, da macht mir dieser zornige Gott Angst. Und auch Gott als Richter ist jetzt nicht meine Lieblingsvorstellung. Und gleichzeitig gibt es ja auch diesen nahbaren Gott, der sich für mein Leben interessiert, der da ist, der zuhört. Wie kann das eigentlich zusammenpassen? Ich habe mich dann mal in einer großen digital erreichbaren Datenbank erkundigt und dort steht, Ehrfurcht ist ein hochsprachliches Wort für eine mit Verehrung einhergehende Furcht. Sie bezieht sich immer auf einen übermächtigen Adressaten, egal ob real oder fiktiv. Sie kann individuell oder allgemein üblich sein. Sie empfinden zu können, wird zumeist als Tugend angesehen. Ehrfurcht ist stärker als Scheu oder Achtung, schwächer als Unterwerfung oder Anbetung. Im Brockhaus wird die Ehrfurcht als der höchste Grad der Ehrerbietung, das Gefühl der Hingabe an dasjenige, was man als höher schätzt als sich selbst, sei es eine Person oder eine geistige Macht, wie Vaterland, Wissenschaft, Kirche, Staat, Menschheit oder Gottheit beschrieben. Zitat aus Wikipedia. Ja, das spricht mich an. Und emotional erlebe ich das, glaube ich, am wiederholbarsten, wenn ich in den Bergen oder am Meer bin. Kennt ihr das? Man hat eine Bank mit einem schönen Ausblick. Man schaut sich dieses Schöne an und man staunt. Es ist so groß, so hoch. Irgendwas klingelt hier gerade. Wenn ich das sehe, löse ich mich von mir selbst und gehe auf in diesem Anblick. Und es ist so natürlich, dass ich ganz klein bin und dass die Welt um mich herum so groß ist. Es ist in Ordnung, dass die Berge oder das Meer eine andere Kraft und Größe haben. Und gleichzeitig weiß ich doch, dass sie mir nur in Andeutungsweise zeigen können, wie groß Gott wirklich ist. Aber wenn Gott so groß ist, vielleicht ist es dann ja auch ganz richtig, dass ich klein bin, dass ich seinen Rat brauche, dass er größer, klüger, weiser, erfahrener, ist mehr Überblick, hat mehr Sachverstand. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich über den Unterschied zwischen meinen Möglichkeiten, eine Situation zu beurteilen und einzuschätzen und Gottes Möglichkeiten nachdenke, dann wird mir auf einmal klar, wie sehr ich dazu neige, meine Meinung wirklich maßlos zu überschätzen. Und dann aber auch noch stur an meinen Plänen und Vorstellungen festzuhalten. Wieso denke ich denn, dass ich definieren kann, was eine gute Berufswahl ist? Dass es richtig ist, beim ersten Anlauf direkt den richtigen Beruf zu erwischen? Und dann beharre ich ja doch oft darauf, konkret für meinen Wunschausgang der Situation zu beten und nicht Gott den besten Ausgang zu überlassen. Bin ich bereit, dem großen und allwissenden Gott meine Pläne und Wünsche und Vorstellungen hinzugeben und ihn entscheiden zu lassen, ob sie gut für mich sind? Darf er entscheiden, dass sich meine Situation nicht ändert? Darf er zulassen, dass ich eine Situation aushalten muss? Weise mir, Herr, deinen Weg. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte, dass ich anerkenne, dass du Gott bist und ich Mensch. Ein bisschen herausfordernd, sich darauf einzulassen. Und wenn ich es tue, dann spüre ich auf einmal Entlastung. Diese Überforderung, jetzt schon zu wissen, was in 20 Jahren sein wird, die fällt auf einmal ab. Da ist jemand, der wie ein Blindenführer meine Hand nimmt und sagt, ich habe den Überblick, ich weiß den Weg. Und wenn wir uns jetzt die letzten Verse des Psalms anschauen, dann hat sich tatsächlich etwas verändert. Ich will dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen danken. Deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit. Denn du hast mir deine Gnade so reich erwiesen und mein Leben den Tiefen des Totenreichs entrissen. Gott, vermessene Menschen treten mir als Feinde entgegen. Eine Rotte gewalttätiger Leute trachtet mir nach dem Leben. Du bist ihnen völlig gleichgültig. David schildert Gott nochmal seine Problemsituation. Aber er muss nicht mehr laut rufen. Gottes Ohr ist für ihn da. Aber du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott. Du gerätst nicht schnell in Zorn, sondern bist reich an Gnade und Treue. David kommt auch nochmal auf sein Wissen über Gott zurück. Gott ist gnädig und geduldig. Wende dich mir wieder zu und sei mir gnädig. Verleih deinem Diener deine Kraft und hilf dem Sohn deiner Dienerin. David leidet immer noch an seiner Situation, aber seine Worte haben an Gewissheit gewonnen. Gib mir ein Zeichen dafür, dass du es gut mit mir meinst. Alle, die mich hassen, sollen es sehen und sich schämen, weil du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Die Krise ist nicht durchgestanden. Und doch, mir scheint, David will das Zeichen nicht für sich selbst, sondern für die anderen. David betet immer noch um Hilfe in seiner Situation, aber betet aus einem anderen Selbstverständnis heraus. Er hat Ruhe gefunden. Er vertraut darauf, dass Gott den richtigen Weg weist. Die Verse strahlen einen inneren Frieden aus, der unabhängig ist von der Situation. Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Unser Verstand sagt uns doch, dass wir keinen Frieden finden werden, bevor die Situation nicht beendet ist. Und Gottes Friede ist größer als alles andere, als die Situation, aber auch als unser Verstand. Nochmal zu meiner Geschichte. Bevor ich innerhalb des Unternehmens eine neue Aufgabe übernehmen kann, muss jemand anderes meine Aufgabe übernehmen. Und da steckt das Problem. Es gibt zwar eine geeignete Person, deren 40-Stunden-Woche ist aber schon ganz gut ausgefüllt. Alternativ gäbe es ja sicher noch die Möglichkeit, eine neue Person einzustellen. Ich vermute aber, dass die Geschäftsführung davor zurückschreckt. Das heißt, ich warte jetzt schon fast ein halbes Jahr darauf, dass sich eine Umsetzung des Versprechens mal andeutet. Im Urlaub hat mich das echt aufgerieben. Ich dachte, ich halte es nicht mehr aus und ich habe wirklich diverse Szenarien durchgespielt und mal wieder Tag und Nacht gebetet. Und irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich wusste es einfach nicht. Und dann habe ich Gott alles hingelegt und losgelassen. Ich weiß doch nicht, was jetzt die richtige Reaktion, die richtige Entscheidung ist. Und auf einmal hatte ich Frieden. Natürlich, nicht jeder Tag ist gleich gut. Es gibt immer noch die besonderen Momente bei der Arbeit. Aber grundsätzlich habe ich Frieden. Und den kann ich mir auch nicht anders erklären, als dass Gott ihn mir schenkt. Ich kenne eure Situation nicht. Ich weiß nicht, was euch aufreibt oder euch den Schlaf raubt. Ich möchte euch jetzt einfach einen Moment lassen, mal darauf zu hören, wo Gott euch seinen Frieden verspricht, wo er euch auffordert, mehr auf ihn zu hören als auf euren Verstand oder eure Vorstellungen. Und als allerletztes möchte ich euch bitten, wenn wir nachher das Vaterunser beten, dass er den Satz, dein Wille geschehe, ganz bewusst betet. Amen.